Ruhe vor dem Sturm, das ist das Thema heute. Und wer eine Bibel dabei hat, kann einfach mal aufschlagen, Offenbarung 8. Offenbarung 8, Ruhe vor dem Sturm. Habt ihr das schon mal erlebt, Ruhe vor dem Sturm? Wenn die Gewitterwolken sich auftürmen und wenn es am hellen Tag dunkel wird, habt ihr auch erlebt, wie die Natur still wurde? Die Bäume nicht mehr gerauscht haben, die Vögel nicht mehr gezwitschert. Laut Max-Planck-Gesellschaft, solche Dinge findet man im Internet, laut Max-Planck-Gesellschaft gibt es viele Hinweise und Geschichten von Tieren, die Katastrophen ankündigen. Unruhige Vögel vor einem Vulkanausbruch, Schlangen, die vor einem Erdbeben aus ihrem Winterschlaf erwachen oder verschwundene Erdkröten, die sich mitten in der Laichsaison vor einem schweren Beben verkriechen. Was macht man da? Wenn die Leute doch nur wüssten, wie sie reagieren müssen vor so einem Unglück, vor so einer Katastrophe, dann könnte viel Leid vermieden werden. Auf dieser Homepage von der Max-Planck-Gesellschaft heißt es weiter, wenn die Tiere verrückt spielen, lauf weg vom Meer und geh ins Hochland, singen indonesische Kinder schon seit Jahrhunderten in einem Kinderlied. Und dann war vor knapp 20 Jahren dieser Tsunami in Südostasien. Und dazu berichtet die Seite, tatsächlich berichteten Menschen auf Indonesien, dass Elefanten vor dem Tsunami von der Küste ins Landesinnere geflohen sind. In unserer heutigen technikbasierten Gesellschaft haben diese Fähigkeiten der Tiere aber ihre Bedeutung verloren. Und so blieb dieses Warnsignal unbeachtet. Es sind viele Menschen gestorben damals. Die Bibel weiß auch von Sturm. Und sie weiß von Ruhe vor dem Sturm. Und sie weiß von Warnsignalen. Aber die Tragik ist, dass selbst die Menschen nicht mehr darauf achten, die davon wissen könnten. Ruhe vor dem Sturm. Da heißt jetzt in Offenbarung 8 im Vers 1, und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Johannes, der Jünger von Jesus, der hat, als er da auf Patmos im Exil war, da hat er von Jesus vieles gezeigt bekommen, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Was jetzt gerade zu seiner Zeit los war, aber auch noch was kommen würde. Und er hat auch beschrieben, was er um das Lamm herum gesehen hat. Da komme ich jetzt auf einiges. Als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Mein erster Gedanke, das Lamm. Das Lamm, ein junger Widder, denket nicht an so ein kleines Osterlämmle aus gutem Biskuitteig oder so, sondern ein junger Widder, das ist die wichtigste Person überhaupt. An diesem Lamm hängt alles. Gott hat die Menschen schon seit Jahrtausenden auf das Lamm eingestimmt und auf seine große Bedeutung. Und Jesus zeigt dem Johannes die Offenbarung und er zeigt ihm den Fahrplan für die ganze Schöpfung, den Fahrplan Gottes für die Schöpfung. Aber dann erlebt Johannes, wie die ganze Geschichte ins Stocken gerät. Offenbarung 5, ich lese die Verse 1 bis 4. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, also Gott, der Vater selber, sah ich eine Buchrolle. Damals hat man die Bücher ja nicht so in Seiten gehabt, sondern man hat die so zusammengerollt, schön mit einem Stecker. Also, ich sage das jetzt sehr abschätzig, also das war wertvoll. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt einen Fahrplan. Der Zug steht startbereit, aber der Fahrdienstleister ist nicht zu finden, der das Signal geben könnte. Aber da bekommt Johannes die erlösende Nachricht. Offenbarung 5, Vers 5. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Hör auf zu weinen. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig, er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Also nur wer würdig ist, darf die Siegel öffnen. Nur wer würdig ist, darf eine Haustüre öffnen. Nur wer den Schlüssel bekommen hat, darf öffnen. Ein anderer, der ohne Schlüssel ins Haus kommt, ist ein Einbrecher. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Was wisst ihr von diesem Lamm Gottes? In einem alten Lied singt Dora Rappert: O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Amen, Halleluja. Oder Johannes der Täufer, der sieht Jesus kommen. Und dann laut, dass es alle hören: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Oder Jesaja, über 700 Jahre vor Jesus, Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das geschlachtete Lamm ist der Löwe aus Juda. Es hat den Sieg errungen. Es hat die Rechnung für die Sünden der Menschen bezahlt. Es hat die Macht des Teufels, des Anklägers gebrochen. Das war Karfreitag und Ostern. Tod am Kreuz und Auferstehung von Jesus. Ohne den Tod von Jesus wäre die Menschheit in ihrem Zug unweigerlich ins Verderben gerast. Aber durch seinen Tod hat Jesus einen neuen Zug aufs Gleis gestellt, den Zug der Rettung, den Zug ins Leben. Da steht also am Bahnhof der Weltgeschichte der Fahrdienstleister Jesus und lädt ein. Steigt um, kommt in den Zug der Rettung. Deshalb ist Jesus würdig, die Weltgeschichte weiterzuführen. Und als das Lamm das 7. Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Was geschieht da? Weshalb verstummen alle im Himmel? Weshalb verstummt das Singen für Gott den Herrn? Und wir werden das nachher gleich noch sehen, weshalb verstummen auch die Gebete der Kinder Gottes? Wollen die zuerst mal lesen, was in dieser Schriftrolle aufgeschrieben ist? Jetzt, nachdem alle 7 Siegel geöffnet sind, da kann man die aufrollen, kann man alles lesen. Wollen sie das vielleicht machen? Ich denke, in dieser Schriftrolle steht der Plan Gottes für die weitere Geschichte. Oder erschrecken sie dermaßen über den Inhalt der Schriftrolle, dass es ihnen für eine halbe Stunde die Sprache verschlägt? Oder zeigen sie damit ihren Respekt vor dem Willen Gottes? Ich glaube, das ist eine gute Reaktion, wenn Gott uns seinen Willen zeigt, dass wir uns dann fügen. So wie Jesus in Gethsemane betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Oder vielleicht ist es auch so, dass alle im Himmel erkennen, wie viel an diesem Lamm hängt. Wie viel Macht hat denn der Sohn Gottes von seinem Vater bekommen? An ihm hängt nämlich auch das Gericht. Und an ihm hängt auch die Entscheidung über Tod und Leben aller Menschen und aller Geschöpfe. Als das Lamm das sechste Siegel aufgebrochen hat, da heißt es von den Menschen, die nicht an die Rettung durch das Lamm glauben wollen, Kapitel 6, Vers 16, sie riefen den Bergen und Felsen zu, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das Lamm, Ruhe vor dem Sturm. Spürt ihr die Ruhe vor dem Sturm? Wohin flieht ihr dann? Zum Lamm. Nach dieser halben Stunde der Stille, ich lese die Verse 2 und 3. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Das zweite, die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen. Als das Lamm das siebte Siegel aufbricht, hat das auch eine Wirkung auf die Gebete der Menschen, die an Gott glauben. Welch ein wunderschönes Geschenk ist das Beten. Ich glaube, es war Spurgeon, der gesagt hat, Beten ist das Atmen der Seele. Und du kannst alles mit deinem Vater im Himmel besprechen. Du kannst ihn um Vergebung bitten für deine Sünden. Du kannst ihn um Hilfe bitten in deiner Not und auch in jeder Kleinigkeit. Du kannst ihn für die Not anderer Menschen bitten. Du kannst ihm danken und ihn um Weisheit bitten. Du kannst ihm einfach sagen, dass du ihn lieb hast. Und du kannst ihn bitten, dass andere gerettet werden und auch an Jesus glauben. Welch ein wunderschönes Geschenk ist das Beten. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viele Gebete Gott gleichzeitig erreichen. Aber er kümmert sich um jedes Einzelne. Er freut sich, wenn wir beten. Und er hat dazu viele Verheißungen gegeben. Wir lesen zum Beispiel, Offenbarung 5, Vers 8, dass die Ältesten Schalen voll von Gebeten der Heiligen vor Gott bringen. Und als das Lamm das fünfte Siegel aufbricht, da lesen wir auch von den Gebeten der Märtyrer, Kapitel 6, Abvers 9. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festgehalten hatten, an all dem, wofür Jesus Christus als Zeuge einsteht. Sie riefen mit lauter Stimme, Herr, du bist heilig und hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Sie alle erhielten weiße Gewänder und es wurde ihnen gesagt, gebt noch für kurze Zeit Ruhe, denn eure Zahl ist noch nicht voll. Von euren Brüdern und Schwestern, die Gott dienen, genau wie ihr, müssen noch so viele getötet werden, wie Gott bestimmt hat. Die Gebete der Heiligen. Aber, das könnte uns auch erschrecken, manchmal setzt Gott unserem Beten auch Grenzen. Zum Beispiel sollten wir ihn um Dinge bitten, die er selber auch will. Sagt Jesus zu seinen Freunden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, also in Übereinstimmung mit mir, dann wird er es euch geben. Oder Gott befiehlt seinem Propheten Jeremia, du aber bitte nicht für dies Volk und bringe für sie kein Flehen noch Gebet vor mich, denn ich will sie nicht hören, wenn sie zu mir schreien in ihrer Not. Jeremia, hör auf zu beten. Ich meine, dass hier, Offenbarung 8, auch solch eine Grenze erreicht ist, aber eine endgültige Grenze. Ich lese die Verse 4 und 5. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Es ist so wichtig, dass wir für die Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen, für unsere Verwandten, für unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Feinde, für die Fernen und für die Nahen, dass sie umkehren und auch an Jesus glauben. Aber Gott setzt einen Zeitpunkt, da werden unsere Gebete auf die Erde geschüttet, da ist unsere Fürbitte am Ende. Achtung, wir wissen nicht wann. Und es wäre völlig falsch, jetzt aufzuhören, außer wenn Gott uns stoppt. Paulus beschreibt in 2. Thessalonicher 2, wie der Feind Gottes, der Antichristus, aufgehalten wird. Dann wisst ihr doch auch, schreibt Paulus, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Habt ihr das schon mal gemacht? Am Bahnhof? Dass ihr euch beim Zug in die Tür gestellt habt? Also das machen wir besser nicht beim ICE, aber beim Bummelzug ging das mal. So konnten wir den Zug aufhalten, damit der verspätete Freund noch schnell aufspringen konnte. Die Gebete der Heiligen für die verspäteten Freunde halten den Zug Gottes auch auf. Aber einmal gibt der Fahrdienstleister dann doch das Signal. Dann wird die Tür geschlossen und der Zug ist abgefahren. Ruhe vor dem Sturm. Das erste war das Lamm, das zweite die Gebete der Heiligen und dann bricht der Sturm los. Wo finden wir Zuflucht, auch in diesem letzten Sturm? Beim Lamm. Das dritte ist jetzt die ernsten Signale. Jetzt sieht Johannes 7 Engel vor dem Thron Gottes stehen und die haben Posaunen, Widerhörner. Und damit geben sie ernste Signale. Und Achtung, sie machen das, weil sie den Befehl vom Lamm bekommen. Ich lese Offenbarung 8, die Verse 7 bis 12. Und der erste dieser Engel blies seine Posaune, sein Widerhorn, blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geschleudert. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und etwas wie ein großer Berg wurde lichterloh brennend ins Meer gestürzt. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne. sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Das erlebt die letzte Generation. Das erlebt die letzte Generation. Wer tut's? Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geschleudert. Und der große Berg wurde lichterloh brennend ins Meer gestürzt. Der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Es fiel ein großer Stern vom Himmel. Das Wasser, der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und so weiter. Wer tut's? Was kann die letzte Generation dagegen tun? Nichts. Achtung, ich bin sehr dafür, dass wir verantwortungsvoll mit der Erde umgehen. Denn diese Erde ist der Garten unseres Vaters. Und das habe ich damals schon als Kind gelernt, dass der Fußball gefälligst nicht ins Blumenbeet oder Gemüsebeet fliegen soll. Soll man aufpassen. Was würde heute helfen? Ich glaube, das würde helfen, wenn die Menschen zu ihrem Schöpfer und Retter umkehren würden. An Jesus glauben und nicht sonst wo Hilfe suchen würden. Deshalb sollen wir sie eindringlich einladen und für sie beten. Aber was dann? Was dann, wenn Gott die Gebete seiner Kinder für die verlorenen Menschen nicht mehr will? Heute erleben wir viele schlimme Naturkatastrophen. Manche können Vorzeichen sein, aber der Zug ist noch nicht abgefahren. Deshalb sollen wir beten. Deshalb sollen wir zur Umkehr rufen. Deshalb sollen wir Menschen an der Hand nehmen und ihnen in den Zug helfen. Denn der Sturm ist noch nicht da. Noch ist Gelegenheit zur Umkehr. Ruhe vor dem Sturm. Nochmal das Lamm. Zum Schluss das Lamm. Die ganze Bibel zeigt uns das und besonders die Offenbarung. Ich habe das ja schon mal gesagt. Das Lamm ist die wichtigste Person überhaupt. An diesem Lamm hängt alles. An dem Lamm Jesus hängt alles. Das Lamm Jesus ist durch seinen Tod der Retter der Sünder, die an ihn glauben. Das Lamm Jesus ist der Richter der Sünder, die nicht an ihn glauben wollen. Das Lamm Jesus sitzt als Herrscher mit Gott, dem Vater, auf dem Thron. Und alle Geschöpfe, Offenbarung 5, alle Geschöpfe, alles was in der Welt lebt, hörte ich laut mit Einstimmen. Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Und das Lamm Gottes ist auch in Gottes neuer Welt, der gute Hirte. Offenbarung 7, das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das Lamm Jesus ist auf der ganzen Linie der Sieger. Offenbarung 15, Vers 3, da singt eine Menge am Thron Gottes das Siegeslied des Lammes. Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt, wie groß und wunderbar sind deine Taten. In allem, was du planst und ausführst, bist du vollkommen und gerecht, du König über alle Völker. Und dann Kapitel 17, Vers 14, sieh, die gottlosen Mächte werden gegen das Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige. Bei ihm sind seine treuen Anhänger, die es erwählt und berufen hat. Und, das wollen wir doch auch nicht vergessen, das Lamm Jesus ist der Bräutigam der Gemeinde. Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Ruhe vor dem Sturm, das Lamm, die Gebete der Heiligen, die ernsten Signale. Amen.